Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots mit Katrin Berkenkopf und dem Herausgeber des Monitors, Herbert Fromme. Hallo.
Hallo, Katrin Berkenkopf.
Wir hatten beide in dieser Woche einiges zu tun mit der Allianz, beziehungsweise darüber zu schreiben, genau.
Man kann dir nicht entgehen.
Genau, ihre Bedeutung wird zwar weniger, dazu kommen wir gleich noch, aber...
Aber die ist schon global ziemlich weit vertreten, ne? Das haben Sie ja dann sich angeguckt. Die machen, glaube ich, ja, richtig einmal im Jahr, ne? So einen Reichtumsbericht. Nicht wie reich Sie sind, das machen Sie auf der Hauptversammlung, sondern wie reich die Menschen sind, ne?
Genau, wir sind ärmer geworden, haben Sie festgestellt. Also falls Sie das noch nicht auf Ihrem Konto gemerkt haben oder so im Portemonnaie.
Ich merke das seit 50 Jahren, dass ich ärmer werde, also das ist eindeutig.
Ja, das ist vielleicht dann doch nicht ganz statistisch sauber, aber... Genau, das war der Global Wealth Report, den Sie diese Woche vorgestellt haben. Und tatsächlich ist in Deutschland der Wohlstandsrückgang besonders hoch.
Warum?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Wegen der Inflation, glaube ich, ne?
Ja, also hier ist die Inflation höher als in anderen Regionen. Also Westeuropa generell hat sich schon schlechter entwickelt als der Rest der Welt. Aber die nordamerikanischen Reichen zum Beispiel, die sind noch relativ ungerührt.
Klar, ist ja auch jetzt interessant. In Deutschland ist ja das Vermögen pro Kopf verglichen mit den großen anderen Industrienationen in Europa vergleichsweise niedrig, ne?
Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, wir landen da weiter oben. Also die machen ja immer so eine Liste pro Kopf, die 20 reichsten Nationen weltweit, und wir sind da abgerutscht von Platz 18 auf Platz 19.
Das hängt damit zusammen, dass es in Deutschland weniger Häuser im Eigenbesitz und Eigentumswohnungen gibt als in anderen Ländern. Die zählen ja immer als Assets, als Vermögen. Und das ist tatsächlich also der Hauptgrund.
Also die Spanier. Also eigentlich ist bei deren Vermögensaufstellung Immobilien aus nicht dabei.
Ehrlich? Mhm. Dann habe ich das falsch im Kopf. Ich dachte, die Italiener zum Beispiel haben pro Kopf einen höheren Reichtum als die Deutschen, und das ist der Hauptgrund, sind da die Immobilien. Aber vielleicht irre ich mich da.
Also die Amerikaner stehen weiterhin auf Platz 1 und die haben sogar mehr als dreimal so viel. Also man hat ja die Bilder im Kopf, wie es breiten Schichten der Bevölkerung in den USA geht. Und dann weiß man auch, was es da für Ultrareiche geben muss, um den Schnitt dann so nach oben zu bringen. Ne?
Genau. Ja, Allianz haben wir diese Woche auch gemacht. Marktanteile hatten wir gestern. Die Studie vom Kiwi-Institut. Das war mal vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Uni Köln. Herr Professor Farni, Dieter Farni hat das gemacht. Den kannte ich ein bisschen. War ein sehr interessanter Mensch. Hat sehr viel Ahnung gehabt. War für meinen Geschmack ein bisschen zu nah an der Branche. Aber er hat wissenschaftlich sowas, war das vollständig über jeder Kritik. Das war hervorragendes Material, was er da produziert hat. Ja, und das ist so eine Ausgründung, die heißt Kiwi. Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste. Und das machen auch Leute, der Schradin ist dabei, der jetzige Lehrstuhlinhaber, dann der Rainer Will, der Assekurata-Chef, und dann Janosch Jakubsche, der ist Doktorand an dem Institut da vom Schradin.
Und den Zahlen können wir weiterhin vertrauen?
Ich glaube, die sind ziemlich gut. Was der Unterschied ist zu anderen Marktanteilzahlen, da gibt es ja viele, also so eine Liste der größten Lebensversicherer kannst du jeden Tag irgendwo finden, dass die tatsächlich mit wissenschaftlich guten Methoden die Gruppen zusammenzählen. Einmal die Konzerne, das ist ja vergleichsweise einfach, also Konzerne zusammenzählen. Aber da gibt es ja so Geschichten wie Gleichordnungskonzerne bei den Versicherungsvereinen und die Öffentlich-Rechtlichen mit so Strukturen, die ungewöhnlich sind. Und was die machen, also was Will, Schradin und der Herr Jakubsche gemacht haben, weil die haben sauber zusammengezählt und man kann sich darauf verlassen.
Wobei die öffentlichen Versicherer fassen sie ja komplett zusammen, ne?
Das machen sie, das ist... Ja, umstritten. Ich kann es aber verstehen, weil die haben viele gemeinsame Töchter, also die ÖRAG zum Beispiel, der Rechtsschutzversicherer, die haben einen Krankenversicherer, oder zwei Krankenversicherer, die aber beide von der Versicherungskammer Bayern ausgeführt werden. Also wenn man die auseinander nimmt, dann hat man ganz merkwürdige Zahlen, zum Beispiel bei den Krankenversicherern und sowas. Also die VKB ist irgendwie Nummer 8, wenn man sie separat zählt im deutschen Markt, kann man auch separat zählen, aber ich finde, das macht Sinn.
Die landen jedenfalls deshalb auf Platz 2 und auf Platz 1 wieder die Allianz. Aber erneut mit Verlusten.
Ja, und zwar mit deutlichen, also 4 Jahre jetzt Verlust. Und das ist schon beträchtlich. Also 2019 hatten sie einen Marktanteil von 20,4%, was ordentlich ist. Aber es gibt Märkte, wo die Marktführer noch mehr haben. Aber jetzt haben sie nur noch 17,13%. Also sie haben fast 3,5 Prozentpunkte verloren. Das ist eine Menge Holz in einem Markt, der insgesamt wächst. Und interessant ist, dann heißt es ja, das liegt an der Lebensversicherung, weil halt das Eimergeschäft wegfällt oder nicht mehr gemacht wird. Da ist auch was dran.
Das ist ja auch eine bewusste bewusste Entscheidung, sowas zu machen, ne? Und klar, in der aktuellen Situation, da würde ich ja jetzt erstmal nichts Besorgniserregendes rausfolgern.
Wenn aber der Marktanteil darüber zugeht, heißt das ja, dass andere das nicht machen. Ne? Irgendwo bleiben ja die Marktanteile. Aber der interessante Punkt ist, dass in Schadenunfall, das ist ja eigentlich ihre Königsdisziplin, verlieren sie auch. Nicht so viel, also kleinere Punktzahlen, aber das ist schon eine Zahl. Ich habe die hier, die Zahlen. 2019 hatten sie 15,76% in Schadenunfall, jetzt noch 15,36%, also 0,4 Prozentpunkte verloren, ist auch Geld. Ne? Das ist eine Menge Holz sogar, wenn man das verliert. Und das ist interessant, das ist ja Autos, Sachversicherung, also jede Form von Sachversicherung.
Ich wollte gerade fragen, ob das noch weiter aufgeschlüsselt wird, inwieweit Kfz da eine Rolle spielt. Oder?
Das kann man aufschlüsseln und ich kann jetzt schon mal verraten, wir machen das auch. Also
eine exklusive Ankündigung im
Podcast.
Genau,
wir machen das in den nächsten Wochen, das ist ganz spannend. Ja, aber was auch spannend, also die Allianz hat offensichtlich ein Problem mit Schadenunfall in Deutschland, was schon eigentlich verblüffend ist, weil das ist ja eigentlich ihre Königsdisziplin, da kommt sie ja her auch, aber da verlieren sie Marktanteile und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass sie in der Direktversicherung nicht vorangekommen sind in den vergangenen Jahren, dass sie in Kfz das gegen die Hukoburg massiv verloren haben und dass sie halt im Vertretervertrieb keine klare Linie haben, dass sie dieses Geschäft pushen wollen, sondern die eher in Richtung Leben und Kranken schieben. Also ich glaube, die Allianz hat da ein Langfristproblem, das sich gewaschen hat.
Wir müssen Herrn Bethe dazu befragen, da gibt es nichts.
Ja, wir haben ein Interview vorgeschlagen, mal sehen, ob er sich darauf einlässt. Erstmal muss eine Vertragsverlängerung für ihn da sein. Und wir glauben ja, dass die Vertragsverlängerung nicht für die 5 Jahre geht. Das ist vom Alter her auch nicht so einfach, sondern für 2 Jahre.
Gab es denn außer der Allianz noch irgendwas, was Sie besonders interessant fanden?
Ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen zum ersten Mal, seitdem ich denken kann, in Versicherungsdingen unter 10% gefallen sind. Und das ist wirklich ein Hammer. 9,99 ist jetzt ganz knapp, aber doch verpasst. Und die verlieren seit langem Anteile. Wenn man sich das anguckt, über die Jahre 2015 waren die bei 11,2% und jetzt bei 9,99. Das ist schon eine deutlicher Abrieb. Und hängt natürlich damit zusammen, dass die auch viel von diesem Einmalzeug verkauft haben über die Sparkassen und so weiter. Und das ist jetzt.
Wobei man gerade an diesem Beispiel sieht, es kommt immer darauf an, welche Periode man betrachtet. Ich habe diese Tabelle halt auch gerade vor mir liegen und da sieht man auch genau, die Allianz hat in den letzten Jahren mehr als 3 Prozentpunkte verloren. Der Höchststand marktanteilsmäßig war 2019 erreicht. Aber Sie haben gerade gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen hatten 2015 11,2%. Da stand die Allianz dafür nur bei 16,1. Also
ja, ja, aber der
Markt ist halt in Bewegung.
Das ist der Punkt. Der Markt ist in Bewegung. Ja, und sonst die meisten anderen auf den Rängen 2 bis 10, die 3, 4 und 5 haben verloren. Das waren die R&V, die Generali und die Ergo. DBK hat leicht gewonnen. AXA stagniert, Talangs gewinnt leicht, Hook gewinnt leicht. Ja, aber ansonsten, zum Beispiel einer der größten Gewinner ist natürlich im ganzen Marktanteilskonzert über die Jahre, ist Viridium, so ein Runoff-Spezialist, auch wenn die jetzt aktuell ein bisschen verloren haben. Ist ja klar, das muss ja so sein, wenn die neu auf dem Markt sind und große Tickets übernehmen, dann passiert das.
Ja, doch im Laufe der Zeit, klar. Ein 0,5 Prozentpunkt war es zu Beginn dieser Tabelle. Aber sie hatten auch schon mal mehr.
Ja, eben. Ja, bei denen ist aber das eingebaut, ne? Die schmelzen ja ab. Also das gehört zum System, dass die abschmelzen.
Es sei denn, sie dürfen halt mal wieder was Neues übernehmen, was jetzt gerade nicht
was gerade nicht so toll
in Aussicht
läuft,
steht.
Ne? Wir wollten noch über
wir sind schon vom Reichtum über geht nicht mehr ganz so gut und jetzt quasi, als es mal gar nicht gut lief, sie schreiben ja immer die berühmte Zeitreise. Einmal
ja, ich schreibe die nicht alleine, schreiben auch andere mit. Also ist ja eine Redaktionsarbeit.
Aber man muss schon sagen, dass viele der Artikel dann immer von Ihnen sind. Mhm. Wir fassen dann einmal im Monat zusammen, was ist eigentlich vor 20 Jahren um diese Zeit passiert. Vor 20 Jahren im September gab es auch schon Monte Carlo und da gab es aber ein ganz anderes Aufregerthema.
Ja, da bin ich nach Monte Carlo gefahren und hatte vorher so einen zusammenfassenden Text gemacht für die Financial Times Deutschland. Und da war ein zentraler Punkt, war dabei der Krach der Munich Re mit Standard & Poor's. Das ist ja so ein Krach, den man nicht gewinnen kann. Man kann als Unternehmen den Krach mit der Presse kaum gewinnen und den Krach mit den Ratingagenturen auch nicht. Und was passiert war damals, das weiß man heute ja eigentlich, das bestreiten die handelnden Personen aus der Zeit auch nicht, dass Munich Re war effektiv pleite. Also
so schlimm klang das gar nicht, nachdem ich Ihren Artikel von damals gelesen habe.
Ja, das war... Wenn man das damals geschrieben hätte, hätte man wahrscheinlich eine Klage an den Hals gekriegt. Was passiert war, die hatten über 30% der Kapitalanlagen in Aktien, was jahrelang unheimlich gut gelaufen war. Dann hatten wir seit 2001, 2002 den großen Crash, das heißt, die Aktien haben über die Hälfte ihres Werts verloren, ist deutlich mehr. Und das läuft ja voll gegen das Eigenkapital. Das heißt, auf einmal mussten die im Eigenkapital diesen Verlust auf die Aktien verdauen und hatten ein Riesenproblem. Standard & Poor's hat sie zweimal nach unten gestuft und hat dann relativ ultimativ gesagt, wir müssten 4 Milliarden frisches Kapital besorgen, sonst wäre das mit dem Rating künftig auch nicht besser oder wird noch schlechter werden. Die haben sich fürchterlich aufgeregt, kann mich erinnern, ich war damals in München bei so einem Hintergrundgespräch. Die waren sauer, das war unglaublich. Also der Finanzchef der Munich Re war richtig sauer und hat natürlich gestänkert gegen die Ratingagenturen. Es gab damals auch in der Politik so ein bisschen Unmut über Standard & Poor's, weil die auch ThyssenKrupp gerade runtergestuft hatten.
Das ist natürlich verboten. Das wussten die wohl nicht.
Ein U-Boot-Bauer darf man nicht runterstufen in Deutschland. Ja, und dann gab es also diese Auseinandersetzung, die alles andere als schön war.
Kam denn diese Kapitalerhöhung dann, die die damals gefordert haben?
Die kam dann irgendwann. Das Lustige war, dass die Munich Re immer gesagt hat, die Pläne führen wir in eine Schublade, aber mit der Pistole am Kopf machen wir das nicht. Naja, die Pistole war ja nicht Standard & Poor's, die Pistole war die Marktlage und die Kunden, wobei die in Monte Carlo damals mehr Unterstützung kriegten als Kritik. Das ist schon so.
Sie haben damals geschrieben, hatten vor der aktuellen Abstufung ein Rating bei Standard & Poor's von AA- und das wäre schon nicht so gut gewesen. Das haben die aktuell da auch wieder. Aber da hat sich dann, glaube ich, irgendwann die Systematik in der Betrachtung von Rückversicherern geändert. Ne?
Und es hat sich bei den Rückversicherern selbst was geändert, nämlich, dass sie durchaus zufrieden sind mit so einem Rating. Wenn es kein besseres gibt oder kaum bessere, dann macht das ja auch nichts. Also ich glaube, Berkshire hat ein höheres. Und dann ist es auch egal, weil den Kunden gar keine Wahl bleibt. Und man braucht für das bessere Rating so viel zusätzliches Kapital. Das lohnt sich nicht.
Hätten die Ratingagenturen denn heute immer noch dieselbe Macht? Also wäre so eine Auseinandersetzung, wird die immer noch so, genauso verlaufen?
Wahrscheinlich sogar mehr. Also ich glaube, dass wenn eine Ratingagentur einem Rückversicherer das Misstrauen ausspricht, das ist viel schlimmer, als wenn die einem Reifenhersteller das Misstrauen aussprechen oder sowas. Die Autokonzerne kaufen weiter Reifen, können sie auch schnell ersetzen. Aber Rückversicherer, wenn du als Erstversicherer bei dem einen Vertrag machst, der soll ja die nächsten Jahre halten. Also wenn es ein Haftpflichtvertrag ist, soll er 10, 20 Jahre halten. Und dann musst du schon Vertrauen haben in die Finanzstärke der Bude.
Ein Kritikpunkt damals war ja, wenn ich das richtig gelesen habe, eben dieses Engagement der Erstversicherung über die Tochter Ergo. Die haben sie aber heute immer noch.
Ja, und fühlen sich auch ganz wohl damit. Wobei ich vor kurzem mal gesagt habe im Gespräch, den Verkauf der Ergo würde ich nicht ausschließen, weil eigentlich mögen Analysten und große Anleger diese Mischkonzerne nicht. Also die wollen klare, saubere Strukturen, das mögen die nicht. Bisher hat die Munich Re sich da vergleichsweise geschickt gegen gewehrt, gegen diese Ansicht. Also sie sind alle glücklich mit der Ergo im Moment, aber wenn das mal wieder härter wird bei der Munich Re, kann ich mir vorstellen, dass die auch nochmal über den Verkauf der Ergo nachdenken.
Aber sind das nicht vom Kapitalmarkt auch immer so Moden, was gerade angesagt ist? Sie haben eben gesagt, die hohe Aktienquote war ein Problem. Gibt auch andere Zeiten, wo dann kritisiert wird, dass die Aktienquote nicht hoch genug ist.
Gut, aber über 30% war Selbstmord. Also ich meine, das war klar. Aber es konnte sich keiner vorstellen, dass die Aktien mehr als die Hälfte ihres Werts verlieren. Also das hat es aber in der Geschichte schon mehrfach gegeben. Also muss man sich das vorstellen. Die Lage war tatsächlich sehr, sehr ernst damals.
Das kann man sich heute wiederum kaum noch vorstellen und haben wahrscheinlich auch viele aus ihrem Gedächtnis verdrängt.
Das ist interessant, weil man muss auch heute, auch bei ganz stabilen Läden, muss man immer davon ausgehen, da gibt es irgendwo wahrscheinlich eine Achillesferse. Und wenn der Markt die trifft, und das geht manchmal schneller als man denkt, dann sieht das blöd aus. Wahrscheinlich ist heute so eine Achillesferse wahrscheinlich irgendwas mit der IT oder ein riesen Hackerangriff bei einem normalen Versicherer. Die ganzen Kundendaten sind plötzlich im Internet und alle Kunden der Traditionsversicherung kriegen Drohanruf. Wenn sowas passiert, kann das einen kapitalmäßig gut aufgestellten Versicherer, glaube ich, schon ernsthafte Probleme bringen und kann sogar dazu führen, dass sich BaFin irgendwann sagt, also so nicht.
Aber jetzt haben Sie das Thema ja schon quasi angesprochen. BaFin Allianz IT.
Ja.
Da haben wir ja jetzt nun auch seit Monaten sozusagen gewartet, dass das öffentlich gemacht wird. Die Rüge der BaFin an die Allianz, jetzt scheint es sie nicht mehr zu geben.
Genau.
Wird die Allianz das denn geschafft?
Tja.
Tatsächlich die IT mal ganz schnell gut gemacht.
Das ist auch lustig. Also sie haben ein Problem, haben sie schnell gelöst. Das waren diese Tatsache, dass es innerhalb der Allianz SE zwei verschiedene Vorstände gab, die für IT zuständig waren. Die Frau Caruzelle, die das Ressort hat. Und dann gab es ja noch die Allianz Re, die hat eine eigene IT, das ist aber eine Abteilung. Und deswegen waren die dann wieder anders aufgehängt. Das haben sie schnell beseitigen können, haben sie jetzt gerade beseitigt. Und dann haben sie bei den anderen Sachen aber auch relativ lange gebraucht. Und dann ist vor ein paar Wochen die BaFin wohl nochmal mit relativer Strenge aufgetreten. Und dann haben sie es wohl jetzt in Gang gesetzt, haben enge Fristen sich aufdrücken lassen, in denen sie das machen wollen. Und da hat die BaFin gesagt, erstmal, und das ist tatsächlich for the time being, kein Kapitalzuschlag.
Okay, also wir können weiter warten, ob noch was kommt.
Die BaFin lässt sich auch ungern vorführen. Also das war nicht geschickt von Konzernchef Bethe, dass er im Juni gesagt hat, im Interview mit der NZZ, es sei nicht wahr, dass die BaFin einen Kapitalaufschlag angedroht habe. Das hat sie. Also das zu behaupten, macht sich vielleicht gut bei manchen Investoren, ist aber falsch.
Vielleicht hoffen Sie, dass jetzt mit dem Wechsel an der Spitze der Versicherungsaufsicht
glaube
das erstmal
nicht
ein bisschen glaube vergessen wird.
Aber was wir ja exklusiv hatten, was auch interessant ist, ist, dass die Signal Iduna auch in derselben Lage ist wie die AXA Kranken und die Allianz, also von der BaFin da genauer beguckt wird. Und ihr wurde auch ein Kapitalaufschlag angedroht. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Das geht gar nicht um das Geld dabei. Es geht um,
nee, es geht um die Öffentlichkeit.
Um die Öffentlichkeit, aber die ist jetzt sowieso hergestellt sozusagen. Und da fand ich das von der AXA Kranken ja ganz geschickt an. Ich habe gesagt, ja, stimmt, hier ist die Kohle und dann ist die Sache aus
ja,
der Welt.
Verursacht im Endeffekt wahrscheinlich weniger Wirbel.
Wahrscheinlich weniger Stress, genau.
Herr Fromme, ich danke Ihnen für das Gespräch diese Woche.
Herr Tim Bergenkopf, es war ein Vergnügen.
Danke auch fürs Zuhören.
Wir haben viel zu lange gequatscht hier, ne? Naja, dann. Also, bis demnächst.
Jo, tschüss.